Ich muss ein bisschen lachen, weil meine Mama, die hat mir immer so pakistanisches Fladenbrot gefüllt mit Kartoffeln und Gewürzen zum Feschbarbrot halt mitgegeben.
Die klassische,
ja,
klassische Schulbrot halt.
Ich,
ne?
Lieb's und ich habe mich aber nicht getraut, das von meiner Klassenkameraden zu öffnen.
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen und Kohle. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sitzen wir ausnahmsweise nicht zu zweit hier, sondern wir haben eine Gästin, Shiva von Shivas Kitchen, und wir freuen uns, dass du da bist. Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich. Wir kennen uns von Instagram schon sehr, sehr lange und sehen uns heute das erste Mal, also wir beide sehen uns heute das erste Mal überhaupt im reellen Leben, und das ist einfach irre. Jasmin, erzähl doch noch mal ein bisschen was. Wie kommst du dazu?
Ich kenne Shiva auch von Instagram. Wir haben uns auch schon einmal live gesehen, und sie hat heute den langen Weg aus Stuttgart auf sich genommen. Und für alle, die Shiva noch nicht kennen, ihr habt auf jeden Fall was verpasst. Sie ist bei Instagram vertreten, sie ist auch bei TikTok, sie hat einen eigenen Foodblog, sie hat auch andere Wege eingeschlagen, ist im Fernsehen zu sehen, streamt bei Twitch, hat zwei eigene Bücher. Und ich würde sagen, herzlich willkommen.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann, und ich freue mich auch sehr. Wie gesagt, Jasmin kannte ich schon, den Daniel habe ich heute das erste Mal gesehen, und das ist immer cool, den Menschen, die man halt immer auf Social Media sieht, dann mal live zu sehen. Und ja, ich freue mich.
Schön, dass du hier bist.
Ich würde sagen, erzähl doch nochmal zwei, drei Fakten zu dir. Was hast du gemacht in den letzten Jahren? Wo findet man dich in den sozialen Netzwerken, und warum bist du überhaupt heute hier?
Ja, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Shiva, ich bin 37 Jahre alt, und ich bin ich aus der IT, ich habe Mathematik studiert und habe auch in der IT gearbeitet. Und ich glaube, das war 2022, da habe ich diesen entscheidenden Schritt in meinem Leben gewagt und gesagt, ich kündige meinen gut bezahlten IT-Job, also wirklich so knallhart, obwohl mein Foodblog noch nicht so war, dass ich davon hätte leben können. Aber ich habe einfach meine ganze Zeit und Energie, die ich hatte, in den Foodblog reingesteckt. Und heute kann ich sagen, dass es sich gelohnt hat. Ich liebe meinen Job. Ich bin jetzt Foodbloggerin, Foodfotografin, Rezepteentwicklerin. Und ja, die Jasmin hat ja auch schon viel aufgezählt. Und ja, das mache ich jetzt.
Irre. Absolut, absolut krass.
Eine Sache haben wir jetzt nämlich noch gar nicht so gesagt. Shiva bedient eine ganz andere Nische als wir, und ich glaube, das ist für viele interessant, und ich glaube, du hast eine richtig starke Community, weil deine Rezepte sind pakistanische und palästinensische Rezepte. Es sind halt einfach eine ganz eigene Nische. Es ist ganz anders als das, was Daniel und ich haben. So, da werden wir gleich auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Und ich würde auch jetzt einfach sagen, wie bist du dazu gekommen, dass du, also erstmal zum Kochen gekommen, wie kamst du da drauf? Du bist ja in so vielen sozialen Medien und Medien generell aktiv. Wie kam das alles? Kannst du so ein paar Anhaltspunkte nennen?
Okay, also wie kam ich zum Kochen? Das ist manchmal, wenn man mir diese Frage stellt, dann denke ich so, hä, das ist doch voll klar. Irgendwie, meine Mama kocht schon immer, und ich habe zugeguckt, und das ist einfach schon, seit ich denken kann, ein wichtiger Teil in meinem Leben und in unserer ganzen Familie einfach. Und ja, während dem Studium habe ich halt auch viel gekocht, und ich hatte unbewusst immer einen Wunsch in mir, ein eigenes Kochbuch zu schreiben, aber ich wusste das nicht, dass ich das will. Aber irgendwie war das da, ohne ja, dieser Gedanke, dass ich eines Tages das wirklich machen werden würde, war noch ganz weit weg. Ja, und dann habe ich halt, ich habe schon echt sehr früh immer mein Essen fotografiert, weil ich immer so stolz war auf das, was ich gekocht habe.
Also für private Zwecke,
ja,
für
auf meinem
Freunde,
Handy,
für Family, für irgendwie.
Ja, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe in der Familie, und da habe ich dann immer die Bilder vom Handy denen ständig geschickt, was ich so gekocht habe. Ja. Ich glaube, ich habe sie richtig gespammt. Und ich weiß noch, dann hat damals irgendein Familienmitglied gesagt, Shiva, mach doch mal einen Instagram-Account und lad doch die Bilder da hoch. Und ich erinnere mich, dass ich dann die ersten Bilder also direkt auf meinem privaten Instagram-Account hochgeladen habe. Und dann war das ganz komisch. Es hat sich so komisch angefühlt, wie, da sind ja auch deine Freunde und viele Menschen, die dir folgen. Und ich habe das immer wieder hochgeladen, aber irgendwann habe ich gedacht, dann denken die anderen so, hä, wieso postet die ganze Zeit Essensbilder? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es war mal so eine Zeit, wo das so als komisch galt, wenn man seine Essensbilder immer gepostet hat. So, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich gedacht, so irgendwie fühle ich das nicht gut. Ich muss einen nagelneuen Account gründen, wo ich diese...
Ach so, du meinst...
Du hast das alles auf deinem Privataccount gemacht.
Ja.
Ne?
Ja, weil einfach diese, was denken die anderen, um diesen Gedanken wegzukriegen, habe ich mir gedacht, ich mache einen nagelneuen Account und dann werden nur die Menschen da kommen, die sich einfach wirklich interessieren und ich spam nicht irgendwelche Menschen, die es nicht sehen wollen.
Ja.
Und dann habe ich nämlich einfach nur, um in meinem Kopf diese Freiheit zu bekommen, was denken die anderen wegzukriegen. Ja, und dann heißt Shibas Kitchen entstanden.
Hattest du den von Anfang an Shibas Kitchen genannt?
Ja, ich habe es von Anfang an Shibas Kitchen genannt, ja.
Ja, richtig cool. Also ich finde das, ich folge dir auch schon Ewigkeiten, weil ich das super spannend finde. Ich liebe ja auch diese Art der Küche. Ne? Ich bin selber auf meinem Account sehr stark italienisch vertreten. Aber wenn ich irgendwo mir aussuchen kann, irgendwo essen zu gehen, dann ist es oft in dieser Schiene, weil ich das einfach liebe, Currys dieser Art. Es ist einfach, das ist genau das, wo ich gerne essen gehe, was ich gerne mag. Deswegen folge ich dir auch so gerne, weil es einfach Sachen sind, die ich nicht alltäglich habe. Und es sind einfach wirklich, wirklich tolle Rezepte dabei, die man nicht überall sieht.
Ja.
Und das muss man ja sagen. Du bist ja mittlerweile, und das ist auch so ein bisschen das Thema der heutigen Folge, Nischen. Du bist ja wirklich in einer sehr, sehr speziellen Nische. Ne, nicht wie Jasmin so allumfassend, 15-Minuten-Rezepte, da kann jeder was mit anfangen. Sondern deine pakistanische Küche, deine orientalische Küche ist ja wirklich schon sehr speziell, gerade in Deutschland. Und da kann man schon sagen, bist du eine von ganz, ganz wenigen, vielleicht sogar die größte in dieser Nische. Und hast das einfach von null aufgebaut. Absolut irre.
Ja, das ist echt verrückt. Ich kann es selbst nicht glauben, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, hatte ich schon die Motivation, tatsächlich die Rezepte, mit denen ich aufgewachsen bin, der Welt zu zeigen. Oder halt auch einfach für mich selbst zu verewigen. Also das, was meine Mama immer so gekocht hat. Und so, ich habe mir gedacht, das wäre zu schade, wenn diese Rezepte weg sind oder verlieren gehen. Und ja, und irgendwie, weil meine Mama hat ja auch, es gibt diese klassischen Gerichte wie Chicken Tikka, Butter Chicken und sowas. Aber dann gibt es auch Gerichte, die irgendwie nicht auf dieser indischen Speisekarte stehen, aber die werden trotzdem bei uns gekocht und die sind auch einfach. Und die Gerichte haben auch es verdient, nachgekocht zu werden oder sie zu zeigen. Und ja, und so ist auch die Idee entstanden, ja.
Ja, ich fand bei dir auch immer ganz interessant, du hast natürlich auch vieles mit einfach Kartoffeln oder Blumenkohl und einfach eine Zubereitungsweise, die mir jetzt gar nicht so spontan gekommen wäre, aber die für dich quasi ja normal ist, weil du es ja von zu Hause so kennst, hast du irgendwann den Punkt gehabt, dass du gemerkt hast, okay, das, was ich von zu Hause mitbringe, ist gar keine Selbstverständlichkeit oder war das schon, also dass du halt wirklich sagst, okay, bei anderen ist das gar nicht so normal, dass die wissen, wie man ein Curry zubereitet oder welche Gewürze man verwendet, weil das ist natürlich sehr gewürzlastig und das ist in vielen Haushalten gar nicht so üblich. Gab es da irgendwie so einen bestimmten Punkt oder gar nicht so?
Also ich muss sagen, ich habe angefangen einfach so mit so einer Leichtigkeit. Ich habe einfach gekocht, wie ich es kenne und ohne drüber nachzudenken, dass das für die anderen fremd ist. Ich muss sogar sagen, bei ein paar Schritten habe ich sogar gedacht, das ist selbstverständlich. Und wenn als dann die Fragen drunter kamen, erst dann habe ich gemerkt, okay, stopp. Das ist nicht für alle selbstverständlich. Zum Beispiel meine Knoblauch-Ingwer-Paste.
Ja.
Ich mache die so oft und ich habe immer einen Mörser. Dann schmeiße ich da den Knoblauch rein, Ingwer, und dann wird das zerstampft. Und ich habe am Anfang auch einfach gesagt, einen Esslöffel Knoblauch-Ingwer-Paste hinzufügen. Mhm. Ohne noch davor zu erklären, was ist eine Knoblauch-Ingwer-Paste.
Ja.
Weil ich bin damit so aufgewachsen, das ist für mich so selbstverständlich, dass Knoblauch und Ingwer in eine Mörser reinkommt und es zerstampft
und als Paste.
Wird. Das ist die Paste. Und dann kam jedes Mal die Frage, ja, aber wie macht man die Paste? Woher kriege ich die Paste? Was ist das? Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und so viele andere Schritte auch so mit Gewürzen, ganze Gewürze, Gewürzpulver, wann kommt was?
Ja.
Und das habe ich aber von meiner Community dann gelernt. Also
ist das diese Knoblauch-Ingwer-Paste? Ich weiß, im Italienischen gibt es diese Sofrito. Das ist Karotte, Zwiebel und Stangensellerie. Dann gibt es in Frankreich gibt es auch so eine Dreifaltigkeit. Da ist ein anderes Gemüse mit dabei. Ist das so quasi das Authentische, womit man deine Küche authentisch zubereitet, diese Knoblauch-Ingwer-Paste? Oder gibt es da noch was anderes?
Also Knoblauch-Ingwer-Paste ist schon ganz weit oben. Ich würde sogar fast sagen, mehr wie die Gewürze. Mhm. Weil oft denkt man hier so, oh mein Gott, Gewürze und so. Klar, da sind auch Gewürze, aber so viele sind es gar nicht, finde ich. Das musste ich aber auch lernen. Weil manchmal stehen dann bei mir so 4, 5 Gewürze und ich denke, ah, das ist ja voll wenig. Aber dann, wenn ich mir jetzt zum Beispiel deine Rezepte angucke oder bei dir weiß ich jetzt wohl auch, aber das sind ja teilweise nur 2 Gewürze wie Salz und Pfeffer und dann, das muss ich aber auch
Kräutern
so.
Zum Beispiel mit frischen Kräutern versuche ich halt, ne? Bei mir ist das ja auch so. Ich glaube, der typische Haushalt hier hat nicht unbedingt so ganz viele Gewürze. Also ich habe selber sehr, sehr viele Gewürze. nutze aber für meine Rezepte immer wenig. Oder also versuche die so zu konzipieren, dass die mit weniger auskommen, weil die meisten halt Salz, ja. Pfeffer, Paprikapulver, Muskatnuss und irgendwie 2-3 andere Sachen haben, aber gar nicht so eine Vielfalt dann, ne?
Ja.
Genau, und das ist ja auch, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass gerade auf, wenn wir teilen ja alle unsere Rezepte und da ist es ganz wichtig, dass wir die breite Masse erreichen. Und die erreicht man halt nicht, wenn man ein super spezielles Gewürz benutzt, was man nur in einem speziellen Laden bekommt, was auch noch einen Namen hat, den man nicht kennt. Was wären denn so, wenn wir jetzt über deine Küche sprechen, so die 4 Gewürze, auf die du niemals verzichten könntest, womit man vielleicht auch die meisten deiner Rezepte nachkochen kann? Was wäre das?
Also wenn wir jetzt hier in dem indisch-pakistanischen Bereich bleiben, dann ist es auf jeden Fall Korianderpulver, Garam Masala und am besten meine eigene Gewürzmischung. Dafür gibt es auch ein Rezept. Kurkuma, Paprikapulver und Chilipulver. Und beim Chilipulver gibt es dann auch wieder Arten von Chilipulver.
Ja.
Ich sage das auch oft in meinen Rezepten, dass ich oft das Kashmiri Red Chili Powder benutze.
Da musst du direkt husten.
Es ist nämlich perfekt eigentlich für den westlichen Geschmack, weil dadurch hast du diese schöne rote Farbe in deinem Gericht, weil das ja auch so diese Farben, aber es ist nicht so scharf.
Ja, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich hab's wirklich schon gesehen, wie du deinen Garam Masala selber machst. Ne, das sind ja, du hast ja riesige Berge an Gewürze, die du teilweise noch anröstest und dann mörserst und zusammenpackst. Und ich habe das einmal bei dir in der Story gesehen oder in einem Reel, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich dachte mir, boah, wenn ich das jetzt riechen könnte, ne?
Ja, ich finde das auch verrückt, weil ich weiß noch, dieses Reel, ich weiß, wovon du sprichst, als ich das gepostet habe, war das für mich so voll easy alles, ne? So meine Gewürze, die ich immer da habe und habe es einfach geröstet, gemörsert und dann ist ein Gewürz entstanden und dann sagen auch unten so Kommentare so, oh mein Gott, ist das aufwendig oder oha, so viele Gewürze. Und aber dadurch habe ich dann auch gelernt, das ist nicht selbstverständlich und das ist cool, dass ich dafür da bin, um das zu zeigen. Ja. Und dann wusste ich auch, ah, okay, da kannst du näher eingehen, das Rezept kannst du noch ein bisschen ausführlicher zum Beispiel zeigen.
Mischst du alles selber an Gewürzmischung oder kaufst du auch Fertiges?
Ich kaufe auch Fertige, also auf jeden Fall. Also ich habe mein Garam Masala, muss ich sagen, dann bereite ich so eine richtig große Menge und das reicht dann meistens, wenn es fertig ist, neues. Aber es gibt auch ein paar Gewürze wie zum Beispiel Chaat Masala, Biryani Masala. Ich habe die auch also gekauft da, wenn es mal schnell gehen muss, dann werden die mal benutzt. Ja. Aber ich habe auch meine eigene Gewürzmischung.
Also ich würde sagen, in die Shownotes packen wir auf jeden Fall den Link zu deiner eigenen Gewürzmischung. Wird es ja noch geben, das Reel dazu, wie du es gemacht hast?
Das glaube ich, gibt es schon.
Ja, genau. Das verlinken wir damit die Zuhörer, weil ich bekomme gerade richtig Hunger darauf, wenn ich mir das, wenn ich das anhöre und darüber nachdenke. Ich liebe ja indisches Essen. Ich liebe das. Es ist vielleicht mein Favorite und dass auch jeder, der das hier hört, einfach mal in den Genuss kommen kann, das nachzumachen.
Ja.
Frage von mir: Indisch-Pakistanisch, das ist, weil du jetzt gerade Indisch sagst, das ist ja eigentlich Pakistanisch, das sind 2 unterschiedliche Länder. Also ist das so, wie wenn man sagen würde, ich mag französische Gewürze und deutsche Gewürze oder? Also das ist ja ein Unterschied. Oder Italienisch und Deutsch, das sind 2 europäische Länder. Ja. Pakistanisch und Indisch sind 2 Länder auf dem asiatischen Kontinent.
Es sind 2 verschiedene Länder, aber man muss sagen, Pakistan war mal Indien. Und die kulinarische, also dieses Essenskultur ist wirklich sehr, sehr gleich. Pakistan hat noch ein bisschen den Einfluss von Iran und Afghanistan. Deswegen haben wir auch mehr Reisgerichte, so One-Pot-Gerichte wie Pilau. Da kommt noch Safran ein bisschen mit hinzu. Und die indische Küche, die ist noch ein bisschen mehr vielfältiger an mehr Gewürzen.
Okay.
Also die haben dann auch noch so die südindische Küche. Das ist dann so ein bisschen anders wie mit Dosa und Idli. Das sind so ein paar andere Gerichte, die gibt es dann wieder in Pakistan nicht. Aber die klassischen, die gibt es wirklich in beiden Ländern.
Und ist die Zubereitung gleich?
Die Zubereitung ist gleich, die Sprache ist gleich, die Gewürze sind gleich. Also das ist wirklich alles gleich. Und also meine Oma zum Beispiel, die hat indische Wurzeln, deswegen ist das alles so ein bisschen verschwommen und für mich ist das gleich.
Okay, weil ich meine jetzt, wenn man sagen würde, deutsche und italienische Küche ist halt nicht richtig gleich. Nee.
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist, wie du es gerade gesagt hast, ist schon sehr ähnlich. Ich wusste den Hintergrund und die Gemeinsamkeiten tatsächlich auch noch nicht, also habe ich hier auch wieder was gelernt. Es ist super spannend zu wissen, aber ich sag mal in der allgemeinen Wahrnehmung, ich weiß nicht, bei mir in der Umgebung bin ich froh, wenn ich ein indisches Lokal finde und ich glaube, ein pakistanisches Lokal habe ich noch nie gesehen bei mir.
Ja,
ne? Das ist nicht so verbreitet.
Das ist nicht so verbreitet. Von daher bin ich schon froh, wenn ich in dieser Richtung irgendwas finde und wir haben zum Glück bei uns in unserem Liefergebiet ist wirklich nicht viel Gutes und wir haben ein gutes indisches, ein gutes indisches Restaurant, was zu uns liefert, der früher auch noch so Pizza und sowas gemacht hat, aber das hat sich gar nicht gelohnt, weil die Leute immer nur das indische Essen bestellt haben, weil der auch selber aus Inder ist und halt wirklich richtig lecker macht. Mhm. Und ich liebe das einfach.
Ja, das war auch damals die Idee von mir, weil es gab viele indische Rezepte, indische Restaurants, aber es gab halt nichts Pakistanisches. Und es war auch so ein bisschen meine Motivation, so etwas, was es noch nicht hier gibt, einfach mal anzufangen damit.
Ja, voll spannend. Also eine richtige Nische auf jeden Fall gefunden.
Vor allen Dingen keinen leichten Start, ne? Wenn man etwas macht, was keiner kennt, damit erstmal groß zu werden, weil ja jeder sofort sagt, was ist das überhaupt, kenne ich nicht, will ich nicht weg.
Ja, das stimmt auch, also das stimmt total, weil ich bin nicht ziemlich schnell gewachsen, würde ich sagen. Ich habe sehr viele Rezepte gemacht und gepostet und habe auch meine Bücher geschrieben, aber also meine Reels sind nicht so krass viral gegangen am Anfang, weil das eine bestimmte Art von Menschen ist, die du erreichst und du erreichst nicht so viele. Also das wusste ich aber auch und das war aber okay für mich.
Ich finde das ganz spannend, weil ich habe mich ja tatsächlich für das Gegenteil quasi entschieden. Ich habe mich für die breite Masse entschieden, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Wir haben ja quasi die Nische bei dir pakistanisch, orientalisch in Anführungsstrichen und bei Daniel italienisch, viel mit Pasta, mal so ein paar Ausraster, die halt nicht ganz passen, aber es ist schon sehr italo-lastig. Und bei mir halt einfach die schnelle Alltagsküche, wo ich natürlich auch super auf virale Foodtrends eingehen kann, irgendwas, was halt schnell gehen muss, was halt irgendwie ja auch Reichweite zieht, ne? Und das ist natürlich in deinem Bereich etwas schwieriger und ich mich aber auch ganz bewusst für die breite Masse entschieden habe, ne?
Ja,
auf jeden Fall spannend. Ich finde aber trotzdem, als ich drüber nachgedacht habe, finde ich, dass unsere Accounts nämlich schon was gemeinsam haben, auch wenn man das jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen würde. Ich finde, dass du genauso wie ich den Anspruch hast, auch Daniel tatsächlich, dass das jeder nachmachen kann. Es ist nicht so mega kompliziert, sondern es ist irgendwie versucht, auf die wenigsten wesentlichen Schritte runterzubrechen und irgendwie gefühlt für jedermann nachmachbar.
Ja.
Bei dir mit mehr Zutaten, bei mir natürlich eher Zutaten, die ich überall bekomme. Daniel hat auch schon mal so ein paar Spezialzutaten mit drin. Und bei dir natürlich mehr Gewürze, mehr exotische Zutaten, manchmal aber auch gar nicht so exotisch, aber immer einfach. Ne? Und ich finde, das haben unsere drei Accounts auf jeden Fall gemeinsam.
Und ich finde vor allen Dingen bei dir, Shiba, du baust die Hürden ab, die man vielleicht im Kopf hat. Weil wenn man jetzt jemanden fragt, ey, wie funktioniert jetzt ein Butter Chicken, um den Klassiker mal zu nennen, dann wissen das heute vielleicht eine Handvoll Leute mittlerweile, aber vor 5 Jahren vielleicht noch gar keiner. Und dass es gar nicht so schwierig ist in der Zubereitung, wie man vielleicht denkt. Und das ist bei vielen deiner Rezepte ja der Fall, wenn man das in deinen Reels sieht, dass es ja super einfach ist. Wenige Schritte, die richtigen Gewürze richtig zubereitet, kombiniert, dann lange köcheln. Das baut wirklich einfach die Hürden ab, die viele wahrscheinlich haben, die sich denken, wie kriegt man das überhaupt so lecker? Wie kann man das überhaupt kochen? Mache ich nicht. Eine Pizza kann jeder machen, Nudel kann jeder machen, Blätterteig belegen kann auch jeder. Das weiß man, das kennt man. Und dass du diese Hürden abbaust, das für mich persönlich ist das eine super Sache, weil ich auch so selber lerne, wie funktioniert das Kochen eigentlich.
Und ich glaube, bei deinem Account hat auch echt gut geklappt. Das hast du ja, glaube ich, schon immer gemacht mit den Voice-Overs. Und ich glaube, wenn du nur das Video hättest, dann würde man vielleicht auch sagen, ach, weiß ich nicht, oder vielleicht ist doch schwer. So. Und ich finde, du hast so eine so angenehme, ruhige Stimme. Und wenn du das dann halt so erklärst und dann sagst du, ja, und dann macht man das hier und dann macht man das dann denke ich so, ja, ach ja, ist okay, mache ich auch so. Das ist so angenehm, dir zuzuhören, finde ich. Und es ist auch total markant, deine Stimme in den Reels.
Ja, das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ich habe am Anfang weiß nicht, ob du mir schon so lange folgst, Daniel. Ich habe am Anfang weder meine Stimme gezeigt, gesprochen, noch mich gezeigt, weil ich einfach in einer eigenen Bubble war, wo man einfach sich das nicht traut oder irgend so einen Komplex da hat. Irgendwann habe ich aber, wie gesagt, also weil meine Rezepte ein bisschen besonders waren, habe ich gemerkt, dass einfach nur so ein Clip, Videoclip nicht reicht. Da muss noch was dazu gesagt werden.
Ein bisschen Erklärung.
Ich musste aus meiner eigenen Komfortzone raus und ihr glaubt nicht, wie viel Kraft mir das gekostet hat, jetzt drauf zu sprechen. Also ich habe viele Voiceovers gemacht, wieder gelöscht, weil es mir nicht gefallen hat. Und das war wirklich ein langer Prozess. Dann habe ich halt diese Voiceovers gemacht, das kam gut an. Und dann hatte ich aber so ein Bedürfnis, darüber zu sprechen, dass ich meine Angst überwunden habe. Und dann habe ich so ein Reel gemacht und über meine Angst gesprochen. Und was krass ist, dass halt unter diesem Reel so viele Kommentare waren, wo drunter stand, ey Shiba, mir geht's genauso. ich will ein Video machen, ich möchte ein Voice-Over machen, ich traue mich nicht, mir gefällt meine Stimme nicht, weil viele finden das komisch, die eigene Stimme zu hören.
Du hast, glaube ich, damals auch ein Reel dazu gemacht, wie du deinen Job gekündigt hast, kann das sein?
Stimmt. Ja.
Das habe ich auch noch, das ist auch sehr, sehr, sehr viele Aufrufe, glaube ich, bekommen. Ja. Ne? Wir haben jetzt gerade gesprochen, viele Leute sehen deine Rezepte. Sag doch nochmal kurz, wie groß sind deine Accounts gerade ungefähr, damit der Hörer das besser einschätzen kann?
Also auf Instagram habe ich jetzt so circa 150 Abonnenten gerade.
150.000.
150.000.
Ja, das muss man dazu sagen.
Ja, 150k, sagt man. Ja. TikTok sind so um die 110. Dann habe ich jetzt auch seit neuestem mit YouTube angefangen. Da sind wir jetzt bin ich bei 8.000. Was habe ich denn noch?
YouTube, muss man sagen, ist natürlich auch ein hartes Brot. So, ne? Das dauert einen Moment, bis das da funktioniert. Ne?
Und die Abonnenten auf YouTube sind mehr wert als die auf TikTok, wenn man das mal dazu sagen darf. Wenn man da gerade über die Werbeplattform, über das YouTube-eigene Werbefond, ne? YouTube bezahlt einen ja dadurch, dass man viele Views generiert, kann man mit wenigen Abonnenten schon eine gute Einnahmequelle schaffen.
Ja, und man ist halt kooperationsunabhängig.
Genau.
Und man kann sein eigenes Ding machen.
Man kann für jedes Video, was man macht, wenn das die Monetarisierungsbedingungen quasi erfüllt, bekommt man pro View Geld. Ja. Ob man jetzt was bewirbt oder nicht. Und das ist auch für mich tatsächlich etwas, was ich so lange auf meiner To-Do-Liste stehen habe, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft zu machen, weil es ja auch nicht einfach ist. Mm-mm. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie machst du das denn überhaupt mit deinem YouTube-Kanal? Weil Instagram, da kennen wir beide uns aus, Jasmin. Da sind wir selber alle, glaube ich, auf einem Level, wie man da gute Videos, gute Fotos macht. Aber wie funktioniert das denn auf YouTube?
Also ich habe mit YouTube angefangen und das muss ich jetzt einmal noch ein bisschen zurückgehen. Ihr habt ja vorhin gesagt, dass ich meine Rezepte einfach zeige. Aber trotzdem gibt es auch Rezepte, die sind ein bisschen aufwendiger. Und ich habe gemerkt, dass mir reicht so ein Kurzvideo einfach nicht.
Das ist auch schon sehr kurz, so ein Reel, ne?
Also mir hat es einfach nicht gereicht. Zum Beispiel Biryani oder weiß ich nicht, auch Butter Chicken. Ich wollte einfach noch mehr dazu sagen. Keine Ahnung, ich habe da auch irgendwie so ein... Und das war die Idee, dass ich meinte so, okay, jetzt muss ich so Longform rüber. Und es hat aber auch lange gedauert, bis dann im Kopf war das schon da, so wie bei dir. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so, ich möchte echt jetzt mein eigenes Ding. Also habe ich dann, bin ich vorgegangen? Ja, ich habe mir überlegt, okay, ich brauche einen Videografen, weil was ist meine größte Hindernis, ist diese Technik. Ich habe zwar auf Instagram meine ganzen Videos selbst geschnitten und aufgenommen, aber das hat mich dann schon so ein bisschen genervt, weil du halt auch kochst, du stehst vor der Kamera, du redest und irgendwann wird das alles einfach zu viel. Und ich wollte schon, ich liebe Kochen und dieses Rezepte und wenn ich was abgeben will, dann ist es die Technik. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich brauche einen Videograf. Woher finde ich einen Videograf? Dann gibt es so eine Seite, die heißt malt.de und da kannst du dann so Freelancer finden, die halt sowas wie fotografieren, Videograf, so Dienstleistungen anbieten. Und dann habe ich da ein Projekt reingemacht, also meine Idee. Ich bin die Shiba's Kitchen, ich habe einen Foodblog und ich möchte einen YouTube-Kanal starten. Hättest du Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Dann haben sich so viele gemeldet, dass ich dann gar nicht wusste, was mache ich jetzt?
Echt? Wen
nehme ich? Ja, es haben sich echt viele gemeldet. Und ich habe dann drei Videografen ausgesucht. Und das war, seit ich Foodbloggerin bin, sage ich mal, meine härteste Woche. Ich habe in dieser Woche jeden Tag einen Videografen eingeladen und habe mit ihm den ganzen Tag geshootet und gedreht. Um einfach herauszufinden, es muss auch menschlich passen.
Ja, absolut.
Ich habe auch gewartet, bis das Ergebnis da war. Und am Schluss habe ich dann entschieden, okay, da passt und mit dem möchte ich arbeiten. Aber das war so krass anstrengend. Das
weil du ja einkaufen musst, du musst dir Rezepte überlegen, du musst dir die Schritte, das ist ja nicht nur, du stellst dich einfach hin und drehst mal eben und so, ne? Da muss ja jeder Griff quasi sitzen. Ne?
Ja, und ich mache das nicht in meiner Küche, ich mache das in meinem Wohnzimmer, weil meine Küche leider nicht so reicht für Videos, weil der Videograf, der hat noch so Lichter und so Equipment halt. Und ich überlege mir erst das Rezept, dann werden die Zutaten vorbereitet, eingekauft, das dann rübergetragen, der Tisch wird rübergeschoben. Ja,
da muss alles noch gut aussehen.
Im Hintergrund muss dann noch, und ich muss auch noch gut aussehen.
Ja.
Das heißt, darum musst du dich auch noch kümmern, du musst sie ja selbst anschauen und du kannst ja nicht einfach so in deinem Pyjama
einige Stunden Arbeit gehen da quasi ins Land, bis man dann so ein fertiges Video hat. Wie lang sind deine Videos? So 7 bis 10 Minuten?
Ja, so ungefähr. Die YouTube-Videos sind so ungefähr 7 bis 10 Minuten und weil wir drehen einen ganzen Tag, also der Videograf kommt so gegen 10 Uhr. Und am Anfang hat es sehr lange gedauert, weil für ihn war das neu und für mich auch. Und wir haben, also wir haben auch schon mal, also mit einem Videograf habe ich bis 21 Uhr gedreht für 2 Rezepte.
Krass. Ja, Wahnsinn.
Weil er auch einfach seine Technik noch so aufstellen musste. Ja. Und also es war, es hat, jetzt ist so, wir sind meistens so um 16, 17 rum fertig und fangen so um 10, 9 an. Und wir haben 2 Rezepte gedreht.
Ja,
das und das ist wirklich, also du hast keine Minute Zeit irgendwie. Also du bist nur am Arbeiten und am Machen und Tun. Aber ich mag das auch. Also das gefällt mir auch, weil du arbeitest dann mit jemandem. Du bist nicht so alleine in deiner Küche mit den Reels. Das ist so ein bisschen andere Art zu arbeiten.
Ja, also es ist definitiv, das ist ja auch, was viele gar nicht sehen. Ne? Also auf Instagram, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist der Aufwand natürlich auch hoch. Aber wenn du wirklich YouTube-Videos machst mit Querformat, wo man ja noch viel mehr Bildausschnitt...
Man sieht auch mehr einfach.
Genau, man hat mehr Bildausschnitt, man hat viel mehr Filmmaterial. Man muss das ja alles schön irgendwie präsentieren. Das ist ja ein Aufwand, der dahinter steckt, den man als Konsument so kaum irgendwie wahrnimmt.
Man nimmt das nicht wahr, ja.
Ja. Ja, ich habe auch schon mal gedacht, ob ich so ein Behind-the-Scene-Video mal machen soll. Aber wisst ihr, das ist auch dann ein Aufwand.
Ja,
ne? Also, ja tatsächlich, ja. Behind-the-Scenes ist gar nicht so unaufwendig, wie man dann halt denkt. Ne?
Ich wünschte, ich hätte die, also ich könnte das machen, aber ich habe, die Theorie war oft da. Aber dann denke ich mir so, okay, aber ich bin dann voll in meinem Arbeitsmodus. Da jetzt noch eine dritte Kamera aufzustellen, die mich dann noch filmt, wie ich das alles mache, bis jetzt hat die Zeit nicht dafür gereicht.
Vielleicht kannst du einfach nur ein Stativ aufstellen, machst ein Handy irgendwie einfach sowas, auf Zeitraffer oder sowas und dann filmt das den ganzen Tag mit und wird dann hinterher einfach hochgeladen, fertig.
Ja.
Ne?
Weil ich glaube, das finden auch viele immer interessant.
Ja, das ist ja auch der Hintergrund von diesem Podcast hier, dass wir einfach über diese ganzen Themen sprechen, die uns in unserem Dasein als Influencer-Creator quasi begleiten. Und es ist auch schön, dass du dieselben Erfahrungen hast und dass du das genauso berichtest, wie wir das bisher auch gemacht haben, dass einfach viel mehr dahinter steckt, was wir denn eigentlich machen.
Food Facts der Woche.
Wir kommen zum Food Fact des Tages. Daniel, ich habe dir heute einen Food Fact über Orangen mitgebracht. Von den 3 Aussagen ist eine richtig und es sind 2 falsch. Wenn du Orangen kaufst, hast du sicher bemerkt, oder auch Mandarinen, dann sind sie in einem roten Netz.
Ja.
Und diese Farbwahl des roten Netzes ist kein Zufall. Was steckt hinter dieser Entscheidung? 3 Fakten. Erstes, rote Netze verhindern, dass sich die Fruchtschalen gegenseitig abschürfen und Druckstellen bilden. Zweitens, rote Netze verstärken die Farbe der Früchte und lassen sie dadurch reifer und saftiger wirken. Drittens, die roten Netze bestehen aus einem speziellen Material, das mit einer chemischen Beschichtung versehen ist. Diese Beschichtung reduziert die Ethylenaufnahme der Früchte und verlangsamt so den Reifungsprozess, was die Haltbarkeit verbessert.
Okay, krass. Das ist wirklich schwierig. Das könnte, eine ist nur richtig, ne?
Eine ist richtig,
also
2 sind falsch.
Da du den letzten Fakt so ausführlich dargestellt hast, hast du dir entweder super Mühe gegeben beim Ausdenken. Oder das ist der richtige Fakt.
Oder ist es recherchiert?
Also, dass der erste ist Quatsch, dass die nicht aneinander reiben. Da hat ja die Farbe des Netzes nichts miteinander zu tun. Bei Limetten ist es grün, bei Zitronen ist es gelb. Von daher gehe ich davon aus, dass die Farbwahl bei den Netzen dazu dient, die eigene Farbe der Früchte besser darzustellen, dass die in einem besseren Licht erscheinen. Weil gerade in Supermärkten wird ja auch viel mit Licht gearbeitet. Da ist ja warmes Licht, was auf die Früchte scheint, da ist ein Spiegel oft hinterm Obst, dass man es nach mehr aussieht. Und ich glaube nicht, dass die Farbwahl der Netze.
Aber es ist rot und nicht orange, ne?
Ja, das ist die Farbwahl der Netze jetzt nicht unbedingt für den Reifegrad auf, weil dann würde bei Zitronen auch rot sein, bei Zitronen ist
nur
es nicht
als
rot.
Hinweis, ja, aber bei Zitronen ist es gelb, bei Limetten ist es grün in der Regel.
Nee, habe ich ja gesagt.
Und bei Orangen ist es nicht orange, sondern rot.
Ja, weil orange komisch aussehen. Also ich denke, das wird es in besseren Licht erscheinen lassen. Also das zweite ist richtig.
Verdammt, ich versuch dich auf die letzte Lösung zu lösen.
Yay!
Aber es ist richtig, genau. Und deswegen ist das bei Zitronen gelb und bei Limetten in der Regel grün.
Herr Günther Jauch, bitte laden Sie mich in Ihre Sendung ein. Ich möchte unbedingt zu Wer wird Millionär.
Weiter geht's.
Ja.
Shiba, verrat mir doch mal, was ist dein erfolgreichstes Rezept auf deinem Kanal?
Auf welchem Kanal?
Wenn es unterschiedliche Rezepte sind, sag gerne mehrere.
Also auf meinem Blog ist es mein Falafel-Rezept, auf dem YouTube ist es mein Butter Chicken und auf Instagram sind es meine ganzen Storytelling-Reels tatsächlich.
Okay, was verbirgt sich dahinter?
Das, was wir hatten einmal, wo ich über meine Stimme, also meine Angst überwunden habe, dass ich angefangen habe, Voice-Overs zu machen und dass ich meinen Job gekündigt habe und jetzt einfach Foodbloggerin werden möchte. Und ich habe einmal erzählt, dass ich früher immer, ich muss ein bisschen lachen, weil meine Mama, die hat mir immer so pakistanisches Fladenbrot gefüllt mit Kartoffeln und Gewürzen zum Feschbarbrot halt mitgegeben.
Die klassische, ja, klassische Schulbrot halt.
Ich lieb's und ich habe mich aber nicht getraut, das von meiner Klassenkameraden zu öffnen.
Echt?
Ja, und das habe ich dann okay, so krass erzählt und das kam richtig gut an.
Ja, ja, und das ist auch wirklich etwas, da bleiben ja die Leute dran. Es ist ja, wenn du auf Instagram erfolgreich sein willst, du musst ja quasi die Leute fesseln in den ersten Sekunden. Und wenn du eine Geschichte aufgreifst oder etwas Spannendes erzählst, dann kannst du das ja quasi, das Rezept läuft so nebenbei, ne, oder das, was du zeigst, läuft nebenbei. Aber die Leute wollen ja hören, was erzählt sie, was ist jetzt der Schluss. Das finde ich super spannend und das kann ich tatsächlich gar nicht so gut. Aber deswegen kam mir dieses Kündigungsvideo von dir direkt in den Sinn, weil ich das so spannend fand. Du hast auch irgendwie so eine Schlüsselkarte gehabt, die du da gezeigt hast. Mhm. Ne, deinen alten Ausweis oder so ein bisschen, ne, und einen Schlüssel, den du abgegeben hast. Das war so spannend. Ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt.
Cool.
Und das wird wahrscheinlich ganz vielen auch so gegangen sein, weil das halt einfach wirklich Content ist, den man sich gerne anschaut, der spannend ist.
Ja, du hattest eben gesagt, bist du mit einem Nebensatz auf das Wort Kooperation gekommen. Und ich finde, korrigier mich, hast du überhaupt Kooperation?
Ja, das ist so eine Sache. Also ich habe halt ziemlich früh mit meinen Kochbüchern angefangen, also mit meinem eigenen Kochbuch. Und ich bin da nicht so richtig auf den Geschmack gekommen. Also ich habe auch Kooperationen gemacht und ich mache auch, wenn es richtig passt. Aber ich weiß nicht irgendwie, also wenn ich mir aussuchen darf, ob ich mein eigenes Ding mache oder halt mit Kooperation, dann bin ich doch der Typ, der gern das eigene Ding macht. Mhm. Die Kooperation muss so 100% stimmen.
Hast du ein Management oder bist du irgendwo unter Vertrag oder machst du das alles selber? Wie ist das mit den Anfragen? Also das ist ja auch immer spannend, wenn man halt andere Creator trifft.
Also mein Mann, der hilft mir sehr viel jetzt mit. Also er ist mein Manager jetzt, sagen wir es so. Der arbeitet 2 Tage die Woche jetzt auch für mich. Also er übernimmt die ganze Bürokratie, E-Mails, das gucke ich, das ist mir, alles macht er. Und ich bin so froh drüber, weil ich einfach nur mich auf meine Rezepte fokussieren
möchte. Also kannst
du
quasi den kreativen Part dann machen.
Ja, und das ist super so.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir auch Freunde davon sind, Sachen auszulagern, die weder Spaß machen noch irgendwie nützlich sind für uns, die einfach nur Zeit kosten oder Nerven kosten, dass man sich wirklich auf das fokussieren kann, was man gerne macht oder das, was man machen kann. Ne? Das ist ja auch, das musst du auch sagen, das ist eine absolute Luxussituation, sowas machen zu können. Also du hast gerade angesprochen, Kochbücher waren für dich so quasi der Einstieg oder die finanzielle Basis. Mhm. Ich meine, das ist ja ne, IT-Job, da verdient man ja richtig Geld, ist zukunftssicher. Das ist ja ein Riesenschritt dann quasi als Foodblogger durchzustarten. Und das ist dann quasi dein erster, ich sag mal, deine erste große Einnahmequelle gewesen, die Kochbücher oder Wie hast du das abgefangen? Wie hast du das alles aufgebaut?
Ja, jetzt muss ich überlegen. Also tatsächlich war mein Kochbuch, mein eigenes Kochbuch, so meine erste Einnahmequelle, also das erste Kochbuch. Und ich hätte nie gedacht, dass das so immer sein wird. Also, weil auch als ich die Idee hatte, ich schreibe jetzt ein Kochbuch und auch noch im Selbstverlag, also viele haben auch gesagt, damals, so wer will denn schon ein Buch von irgendjemanden? Also wer kauft denn schon ein Buch von irgendjemandem? Ja. Und ich habe tatsächlich, ich muss zugeben, dass ich das auch ein bisschen gedacht habe. Aber mein Wunsch, diese Rezepte in einem Buch zu verewigen, war einfach so groß, dass das dann egal war irgendwie. Ich habe mir gedacht, ist doch egal. Ich mache das, weil ich diese Rezepte von meiner Mama und auch von meiner Schwiegerfamilie, die ich kennengelernt hatte, die müssen alle in einem Buch rein. Die müssen verewigt werden. Und dann halt für meine Kinder. Wenn ich, weißt du, dann haben meine Kinder die Rezepte. Ja, und also das ist, ich kann es selbst nicht glauben. Und dann hab ich das auch noch im Selbstverlag gemacht mit meinem Mann zusammen alles. Also ich habe einfach hier in unserem Wohnzimmer, manchmal auch im Kinderzimmer, je nachdem, wo das Licht gut war, fotografiert. Wenn die Kinder im Kindergarten waren, habe ich die Rezepte mir überlegt, gekocht. Mein Haushalt hat richtig scheiße ausgesehen. Das weiß das ich noch.
Sowas zu dem Thema, man kriegt alles unter einen Hut, kriegt man nämlich nicht. Irgendwo sieht es nämlich nicht gut aus und das ist meistens Haushalt oder so, ist bei mir ähnlich.
Also ich erinnere mich noch, ich bin eigentlich schon so eine ordentliche, aber ich erinnere mich in dieser Zeit, wo ich mein Kochbuch geschrieben habe, das war Berg voll Wäsche und so viele Sachen, so was Haushalt angeht, auf To-Do-Liste. Aber ich habe es nicht geschafft, das zu erledigen.
Du hast sogar auch den, oder vielleicht machst du es auch jetzt noch, weiß ich gar nicht, aber du hast selbst den Versand und die Verpackung gemacht, ne, von den Büchern.
Ich mache es immer noch selber.
Wahnsinn.
Ja.
Also das ist wirklich, das ist echt krass, wirklich irre.
Das macht mir Spaß.
Ja, es, du kannst halt was anpacken. Ich finde das immer ganz schön. Ne? Du hast halt, okay, dann hast du jetzt deine 20 Bestellungen, die kannst jetzt alle abarbeiten, alle schön in den Karton schön einpacken,
ne, zur Post bringen. Meine Kinder helfen mir auch mit.
Ja,
das und, ist schön. Ich muss halt auch sagen, dass die Post direkt neben dem Kindergarten von meiner Tochter ist und ich fahre jeden Tag dahin, und also zweimal am Tag, jeden Tag. Und deswegen ist das…
Ist es auch praktisch, ja. Ne?
Absolut irre.
Ich habe mir als Frage aufgeschrieben, weil wir ja über das Thema Nische gesprochen haben. Geht dir deine Nische manchmal auf die Nerven oder ist es so weit in deiner, also jetzt beruflich jetzt einfach, ne, dass du sagst, oh, weißt du was, ich hätte jetzt auch gerne mal einen viralen Foodtrend X gemacht und das ausprobiert und gefilmt und das wären Millionen Ding geworden?
Also ich habe manchmal, ich möchte manchmal andere Sachen auch machen, auf jeden Fall, weil ich interessiere mich für Kochen allgemein auch. Ja. Also es hat halt angefangen mit meinen Rezepten, aber ich liebe auch Pasta-Gerichte und ich liebe auch schnelle Gerichte. Ich mache mittlerweile auch andere Sachen, also ich koche nicht nur jetzt in dieser Nische. Kommt auch gut, ich habe auch neulich so eine Pasta, Zucchini-Pasta gemacht, kam auch sehr gut an. Und also wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es einfach. Okay. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann mache ich es nicht.
Also du fühlst dich jetzt nicht gefangen oder dass du das Gefühl hast?
Nee, gar nicht. Nee, ich mache so, worauf ich Bock habe einfach.
Ja, ist ja auch cool. Ist ja auch Luxus und es ist ja auch gut, dass es dann ankommt. Manchmal funktioniert das halt auch tatsächlich nicht, ne? Dass man sagt, sobald ich was anderes an Content mache, der halt nicht zu dem, was ich sonst hatte, gemacht habe, schmiert der halt ab. Und das,
ja,
das ist natürlich.
Stimmt schon. Es ist bei mir schon so. Also ich habe auch oft etwas gekocht, was mal kein Curry war und dann kam das jetzt auch nicht so gut an. Ja. Aber mein Gott, ist halt okay. Ja. Es, trotzdem gibt es an, also ist zwar nicht viral gegangen oder so, aber trotzdem erreichst du ja an, also Menschen, die das ja auch machen, vielleicht nicht viele, aber paar, und für die paar ist es ja cool dann.
Ja, das ist eine super Einstellung, weil man immer denkt, okay, warum, ne, das Rezept ist jetzt so lecker und warum sieht das keiner, warum macht das keiner nach und so. Ich hab auch ein paar Rezepte und gerade bei mir ist es genau andersrum, wenn ich irgendwie mal was Asiatisches mache oder was Orientalisches mache, dann kommt das nicht an. Das will kaum einer sehen. Und das sind manchmal, ich habe so ein Mango-Curry, das ich für meine Kinder mache. Das machen wir wirklich alle zwei Wochen. Und das ist super lecker. Das essen wir dir als ganze Familie alle gerne. Ne? Das interessiert niemanden auf meinem Kanal. Das wird gemacht. Das erreicht die allerwenigsten Leute. Das hat kaum Aufrufzahlen. Und dabei ist das eines der leckersten Rezepte, die wir so alltäglich machen. Und das ist so schade eigentlich. Ne?
Also man muss ja auch sagen, Daniel, wenn du sagst, es hat kaum Aufrufzahlen, also es wird ja nicht nur, selbst wenn es 500 Aufrufe hätte, hätte es 500 Menschen erreicht. Wir sind halt, und ich finde, das ist so auch bewundernswert an dir, Shiba, du bist, finde ich, sehr, genau wie deine Stimme, so ruhig und so entspannt und auch gegenüber Zahlen. Und ich finde, man kommt schon sehr schnell bei Social Media in so einen Run.
Ja.
Jetzt wieder ein Millionen-Reel und jetzt wieder und jetzt wieder und man hat manchmal so den Blick für die Zahlen halt, kann man schnell vergessen und man sagt, Mann, das hat ja gar nicht performt, es sind nur 300.000 Menschen erreicht. Ja.
Nur 300.000?
Ich finde nur 300.000. Also ich meine, selbst wenn du dir sagst, es hat nur 500, würdest du sagen, Mann, das sind 500 Leute. Halt mal eine Rede vor 500 Leuten. Ja, ich glaube, dann hast du richtig Schiss, oder selbst vor 50 Leuten oder 100 Leuten. Und dann ist man irgendwie total beleidigt, warum das nur 300.000 Aufrufe hat.
Es schwingt ja immer so ein bisschen die Angst mit, dass dann, wenn irgendwas nicht performt oder zwei, drei Sachen nicht performt, dass dann der Account irgendwie mal in Vergessenheit gerät. Dass der Algorithmus, egal auf welcher Plattform, jetzt sagt, so, jetzt habe ich keine Lust mehr auf dich. Und das ist immer so ein bisschen bei mir zumindest der Hintergedanke, so, okay, wie lange geht das eigentlich noch gut, was ich hier so mache, ne? Weil es immer noch unbegreiflich ist, dass wir in der Situation sind und wir alle hier, dass wir hunderttausende Menschen erreichen und das jeden Tag.
Ja.
Ne, das ist absolut irre.
Zu diesem Thema, was du gerade meintest, ich glaube, bei mir ist es so, dass ich, also weil ich in der Nische bin, habe ich da so. Also ich mache auch oft Rezepte, wo ich ganz genau schon vorher weiß, das werden nicht viele nachkochen, weil da sind spezielle Zutaten, aber irgendwie habe ich trotzdem Lust, das zu zeigen. Ich sehe mich auch so wie, wenn nicht ich, wer dann?
Als Botschafterin.
Ja, so ein bisschen. Und halt auch so, ich sehe ja, dass meine Bücher trotzdem verkauft werden. Das heißt, die Leute, die interessieren, also auch wenn ein Reel nicht viral geht oder sowas oder die Zahlen nicht stimmen, ich habe so eine Community, die sich einfach interessieren für diesen Bereich. Und auch durch meinen Blog und durch die Bücher ist das so ein bisschen so für mich so alles easy dann. Also ich bin da so ein bisschen irgendwie entspannter, glaube ich.
Ja, du hast ja auch alles richtig gemacht, wenn man es mal so sagen darf. Du bist auf TikTok, bist du super präsent. Du bist auf Instagram groß, du machst jetzt deinen YouTube-Kanal, du hast deinen Blog und du hast deine Kochbücher. Und dann dazu bist du noch in verschiedenen Fernsehsendungen jetzt auch gewesen. Du hast ja quasi alles bespielt, was man bespielen kann an Medien.
Ne? Ja, das ist verrückt.
Und regelmäßig tatsächlich.
Genau.
Das ist interessant, jetzt wo du das sagst, fällt es mir auch selbst auf. Das ist so irgendwie passiert, ohne dass ich es gemerkt habe.
Radio warst du schon. Podcast.
Podcast gab es auch schon mal. Radio, war ich schon mal im Radio? Ah ja, das war dieser Podcast. Ja, stimmt. Ja. Genau, jetzt mache ich ja auch, streame ich ja auch.
Stimmt.
Das war auch so eine Sache, dass ich, ja, wie gesagt, so wie mit der Stimme halt, weil du, live streamen.
Also live ist halt nicht, du kannst irgendwas rausschneiden. Ja, ne?
Und vor allem wir Foodblogger, wo man meistens nur das Essen sieht und man selbst sowieso nicht so im Vordergrund ist. Ich glaube, für die Foodblogger wie wir ist das nochmal so eine Hemmung. Ja. Live zu kochen. Aber ich habe es auch gemacht und ich finde es cool. Es macht Spaß.
Und hast du da auch mit der Zeit gemerkt, dass da eine Leichtigkeit reinkommt? Also bei den ersten, wie viele Videos hat es gedauert, bis du gesagt hast, ach komm, super entspannt?
Ich glaube 3 oder 4.
Ach so, das ging ja dann schnell.
Also über das erste und auch das zweite, das war schon echt hart für mich, weil es war live. Das müsst ihr euch vorstellen. Du stehst so da, alles, was passiert, ist live einfach. Die Art, du präsentierst dich, wie du bist. Aber nach 3, 4 Mal habe ich auch gemerkt, dass das sogar richtig cool ist.
Mhm.
Also viel besser, wie wenn du so Videos schneidest, also aufnimmst und dann schneidest. Und dann, weil du bist 1 Stunde live oder 1,5 und danach ist es vorbei. Du musst dann kein Video mehr schneiden, du musst nicht mehr irgendwelche Szenen dir raussuchen. Und du warst ja einfach so, wie du, so richtig wie du bist halt, einfach in deiner Küche.
Ja.
Und es hat so eine, und mittlerweile hat das so eine Leichtigkeit in mir. Nochmal so eine Leichtigkeit, weil ich habe gemerkt, dass ich mir dadurch ein neues Talent angeeignet habe. Oder was heißt Talent? Also eine
Eigenschaft.
Eine Eigenschaft, genau. Weil ich wurde jetzt auch neulich gebucht, also eine Kooperation. Das wird jetzt im Oktober stattfinden, wo ich in einem Shoppingcenter live kochen darf. Also live, also nicht im Fernseher, sondern so live vor Menschen. Dadurch, weil ich halt live koche. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist wirklich irre. Also über den Punkt, dass es danach ja vorbei ist, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich habe mir gerade gedacht, ja, du hast vollkommen recht.
Wie was vorbei ist?
Ja, dass, wenn das Live-Event vorbei ist, dann ist man durch. Man muss nicht nachbearbeiten. Vorbei, ja. Ne, man hat ist es erledigt.
Mhm.
Dass man sich ja quasi genau in der Zeit, wo man live ist, darauf konzentriert. Und danach kann man weitermachen. Stimmt. Da muss man sich nicht noch stundenlang Gedanken machen, wie
du räumst dann nur die Küche auf und kannst essen. So, nicht wie bei uns jetzt, dass wir jetzt erstmal schneiden. Wie ist das Reel? Dann müssen wir die Caption, dann das Rezept, dann das. Das hast du ja alles vorher.
Und wie monetarisierst du das Ganze?
Also momentan mache ich das in der Kooperation mit SWR. Und ich mache das für SWR. Ich habe halt bestimmte Vorgaben, wo ich mich halt richten soll. Also ich kann jetzt keine Werbung machen von meinen Produkten oder so, also da geht es einfach nur um live kochen.
Ist ganz normal,
Und genau, also es ist quasi eine Kooperation mit dem SWR.
Ja.
Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du halt das monetarisieren kannst und soweit ich weiß, bei Twitch funktioniert das nicht so wie bei YouTube, dass YouTube zahlt, sondern dass die Zuschauer
so Goodies verschenken.
So irgendwie so etwas, genau.
Ja, es gibt verschiedene Modelle bei Twitch. Du hast natürlich auch eine Bezahlung über Twitch direkt. Dafür musst du aber eine gewisse Größe haben. Dann hast du Abos, die die Nutzer abschließen können, die dich unterstützen. Dadurch bekommen die verschiedene Emojis oder irgendwelche Vorteile im Chat. Und dann hast du natürlich die Donations, also die Spenden, dass dann, wenn irgendwer da ist und großzügig ist, kann der dir auch eine Summe seiner Wahl zukommen lassen. Ich glaube, ich bin selber nicht auf Twitch aktiv. Kann man mich gerne berichtigen, wenn man das jetzt hier hört und ich habe irgendeinen Quatsch erzählt, aber das müsste ungefähr so das sein, wie man auf Twitch Geld verdienen kann.
Ja.
Und das ist natürlich mit Koch-Content super speziell. Von daher ist das cool, dass du das machst, dass du das auch in der Kooperation machst, weil ich glaube, das ist etwas, was man sich gerne anguckt.
Ja, also das ist cool. Also ich gucke da auch mittlerweile, also davor wusste ich gar nicht, was Twitch ist. Also ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass es gibt. Und jetzt gehe ich immer wieder mal gerne in, es gibt so eine Kategorie, heißt Essen und Trinken. Und da gehe ich immer wieder mal rein und dann gucke ich, das sind so Menschen, die einfach zu Hause in ihrer Küche Abendessen zubereiten und du kannst einfach live zuschauen. Macht schon Spaß.
Hat man ja irgendwie schon immer gemacht. Ich weiß, als ich noch jünger, also Teenager war oder so, als wenn man von der Schule kam und vielleicht noch jünger, da gab es ja auch immer schon die Kochshows. Also irgendwie ist das, irgendwie guckt man immer Menschen gerne zu, wenn sie kochen.
Ja.
Also das heißt noch nicht mal, dass man das unbedingt nachkocht.
Ja.
sondern irgendwie ist das so inspirierend. Ne? Vielleicht nimmt man was auch mit für später oder für ein anderes Mal. Ne? Das finde ich halt auch echt spannend. Wie ist das eigentlich, wenn du essen gehst? Kannst du indisch, pakistanisch oder auch palästinensisch, da hast du ja auch authentische Küche kennengelernt. Wie ist das in Restaurants? Vermeidest du das lieber und gehst lieber in den Burgerladen, weil du sagst, ich werde eh nur enttäuscht? Oder?
Ja, also erstens, ich liebe Essen. Ich liebe einfach alles an Essen, wirklich. Ich liebe Sushi, Pasta, also wirklich alles und meine Familie auch. Auch wenn ich so stark die orientalische Küche repräsentiere und mein Mann mit seinen palästinensischen Wurzeln auch noch da so eine richtig große Küche und Rezepte mitbringt. Und wir auch wirklich sehr so da fix sind und unsere Rezepte, Gerichte lieben wir auch wirklich andere Gerichte. Und das denken viele von uns gar nicht.
Ja, weil das ist die Nische so, ne? Ja. Und man denkt natürlich, isst du den ganzen Tag nur indische oder pakistanische und
Falafel?
Ja.
Aber das ist nicht so aber eigentlich.
Kannst du denn dann wirklich in solche Lokale gehen, die deine traditionellen Gerichte anbieten? Weil ich bin ganz ehrlich, ich finde es super schwierig, gute Italiener bei mir in der Gegend zu finden, wenn wir bestellen. Ich bestelle lieber indisch, weil das kann ich nicht so gut.
Ja, wir gehen auch am liebsten Sushi essen, weil ich das halt nicht mache. Ich will es auch nie lernen, glaube ich, weil sonst würde ich auch nicht mehr Sushi essen gehen. also ich bin ja aus Stuttgart und da ist es so, dass ich ungern indisch essen gehe, weil ich kenne die ganzen Lokale und finde es jetzt nicht so gut. Aber wenn ich in einer anderen Stadt bin, wie zum Beispiel jetzt hier in Bielefeld, kann ich mir vorstellen, einen Inder indisch
auszuprobieren.
Ja, und das mache ich auch oft. Wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann neigt es mich doch so, oh ja, probiere ich mal aus, wie es in der Stadt, in dieses indische Restaurant ist.
Ob es da klappt.
Ja, genau, ich versuche es. Und ich muss sagen, ich genieße es dann auch mal. Ja. Also ist okay, weil hey, ich habe auch zwei Kinder, habe auch einen Haushalt und wenn man einfach mal nicht kochen muss und das Essen wird, also ich genieße das dann einfach auch.
Was wäre denn so quasi, wenn du jetzt einen Hörer hast und der wird sich jetzt entscheiden wollen, hey, ich möchte auch gerne in meiner Nische durchstarten. Was sind denn so deine 2, 3 Tipps, wenn für jemanden, der komplett neu ist auf dem Foodblogger-Himmel, sage ich mal, wie sollte der denn aus deiner Sicht heraus als Nischenexpertin jetzt in diesem Sinne starten? Was ist das Wichtigste?
Also erstmal dranbleiben, also sowieso egal, was du machst, anfangen und dann, also anfangen. Einfach anfangen. Anfangen heißt, nimm die Kamera, einfach aufnehmen, überleg dir erst einfach ein kurzes Konzept und dann einfach aufnehmen. Also die App runterladen, aufnehmen, Videoclips schneiden und hochladen. Das wäre so der Anfang, wirklich anfangen. Ja. Und halt zweitens, dass man, wenn du in einer Nische bist, dann dir erstmal so überlegen, was sind so die Basics, also das, was für dich selbstverständlich ist, aber für die anderen das nicht wissen, das dann mal so vielleicht also als Thema nehmen und damit so mal zu starten. Also man muss gar nicht gleich so groß starten, sondern einfach so mit Basics mal starten.
So wie bei dir die Curry, die Gewürzmischung oder sowas, wo du meinst, oder dieses Knoblauch. Ingwerpaste.
Zum Beispiel, das ist ja dann bei mir so, durch das Posten mehrere Rezepte habe ich dann verstanden, ups, das ist gar nicht so selbstverständlich für alle. Jetzt zum Beispiel gibt es mehrere Schritte in meinem Rezept, wo ich erkläre, was die Knoblauch-Ingwerpaste ist. Und wenn du keinen Mörser hast, dann kannst du eine Reibe nehmen oder du kannst es klein hacken. Das sind so Sachen, die ich dann halt auch mit der Zeit lernen musste.
Also hat deine Community quasi dir auch was beigebracht, so, ne?
Ja, und nicht nur das, sondern auch andere viele Sachen, aber es ist cool so, es ist perfekt.
Gibt es denn noch Projekte, die du jetzt in deinem Foodblogger-Bereich noch auf dem Plan hast, was du noch starten möchtest, was du noch in Zukunft vielleicht umsetzen möchtest? Was hast du da noch für die Pläne für die Zukunft?
Auf jeden Fall kommt nochmal ein Kochbuch von mir. Und
ist schon in Planung?
Ja, so theoretisch, ja. Und weil, also diese Kochbücher, das macht mir auch am meisten Spaß einfach, wenn ich da in meiner Arbeit bin und ich habe noch Ideen, vielleicht auch eigene Produkte Richtung Gewürzmischungen oder sowas, kann ich mir
sehr
gut vorstellen.
Sehr, sehr cool. Also Kochbücher, ich kann das so nachvollziehen, ich hätte auch so gerne, ich habe ein eigenes Kochbuch mit dem Verlag gemacht, ich hätte aber so gerne so eins, was ich wirklich selber gemacht habe, so wie ihr, ne? Ihr habt das ja auch gemacht, wo wirklich alle Wünsche und alles genauso ist, wie ich das gerne hätte und wie ich das gerne machen möchte, weil ich auch so viel mitgehen will. Aber das ist natürlich so ein unfassbar großer Aufwand, den man machen muss mit der Konzeption, mit dem Design, mit den Fotos, mit den Rezepten. Und das ist ja nicht mal eben so dahingeworfen, sondern das ist ja ein Riesenaufwand, der dahinter steckt. Und das schaffe ich aktuell einfach gar nicht. Deswegen finde ich das super, wenn du jetzt schon, ich glaube, dein drittes ist das dann?
Das wäre mein drittes,
Wahnsinn, das ist wirklich, ist eine tolle Sache. Und du hast dann einfach etwas. Du hast es in der Hand, es ist fertig, es ist da. Und es ist nicht wie auf den sozialen Medien nach ein paar Wochen verschwunden. Das guckt sich dann keiner mehr an, sondern das Buch ist da, das ist auch in einem Jahr noch da und kann in einem Jahr immer noch aktuell sein. Und das ist eine richtig coole Sache und steht bei mir auch auf dem Plan, theoretisch in meinem Kopf, für irgendwann in der Zukunft.
Ja, aber du machst auch dafür andere coole Sachen, ne? Also du bist ja auch auf Instagram viel aktiver wie ich und weiß nicht, auf YouTube, aber auf Instagram weiß ich und kann ich gut nachvollziehen, dass halt man die Zeit, der Zeit ist halt begrenzt einfach.
Ja, wir schauen halt alle irgendwie, wie wir so bestmöglich mit unseren Fähigkeiten und in unserem Alltag quasi alles irgendwie unterbringen kann. Wie schaffst du das denn eigentlich? Du hast gerade auch schon angesprochen, du hast ja auch Familie, du hast Kinder. Mhm. Wie schaffst du das alles miteinander zu verbinden?
Ja, das könnte ich ja euch beide auch fragen.
Ja, wir wissen es von uns.
Fragen wir dich.
Genau.
Ja, also ich glaube, ich mache es genauso wie ihr. Also ich sag mal so, angefangen hat es bei mir richtig Chaos pur. Ich habe meine Bilder gedreht, während meine Kinder um mein Shooting herumgelaufen sind. Ich habe auch noch so Videos davon. Kurz vor dem Abendessen habe ich gesagt, hey, stopp, ich muss noch ein Foto schießen. Und hatte noch hungrige Kinder und mein Mann hatte schon Hunger und die Schieber musste ein Foto schießen. Aber dann habe ich schnell gemerkt, so funktioniert es nicht. Nee, ich muss diesen Job ernst nehmen. Und ernst nehme ich, wenn ich wirklich mir so wie, wenn ich arbeite, also ich habe mir jetzt wirklich so Struktur eingebaut. Das heißt, ich arbeite nur, wenn meine Kinder im Kindergarten sind. Und in der Zeit versuche ich alles zu machen. Fotografieren, Rezeptentwicklung, alles einfach. Also nicht so denken wie, ah nee, das Foto kann ich ja dann kurz vorm Abendessen machen. Das funktioniert nicht.
Es sind alle nur gestresst, ne?
Alle sind gestresst.
Am meisten ist man selbst gestresst, weil man sagt, ah, nur noch kurz und hier nochmal die Petersilie zurechtrücken. Und die Kinder wollen schon irgendwie was daraus picken, ne?
Und so funktioniert es halt einfach nicht. So kannst du nicht langfristig arbeiten. Arbeit soll nicht Stress sein. Also wir machen das ja, weil es uns Spaß macht.
Ja.
Und die Zeit muss man sich einfach holen. Und dann nimmst du dir die Zeit, wenn die Kinder halt im Kindergarten oder in der Schule sind.
Ja, ja, finde ich, ist es. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist einfach, du musst dich darauf konzentrieren können. Und wenn gerade, selbst wenn jetzt irgendwie die Kinder nicht in dem Raum sind, in dem du gerade was machst, die sind ja trotzdem da, dann wird mal geklopft, Mama, Papa, hast du gerade Zeit oder so. Und selbst wenn du das rausschneiden könntest, das aus dem Video.
Aber man ist selber gestresst.
Man ist ja auch emotional, dann will man ja auch zu seinen Kindern und man will ja auch dann da sein. Ne?
Ja,
und
ja.
Das ist auch so ein Riesending. Von daher, ich mache das sehr ähnlich wie du. Ich schaue auch, dass ich das nur in der Zeit, wo die in der Kita sind. Früher habe ich es noch anders gemacht. Ich habe es dann abends gekocht, wenn die Große im Bett war. Und habe dann ganz schnell einfach ein Foto gemacht, bevor wir gegessen haben. Dann nochmal unser Essen aufgewärmt. Dann haben wir gegessen und gehofft, dass die Große nicht wach wird und einer hoch rein muss. Schrecklich, deswegen. Ne,
verrückt, gell? Also wenn ein anderer das sieht, der hat da keine Ahnung, mit was für einem Struggles du dieses Foto geschossen hast.
Aber, ja, das ist tatsächlich so.
Ja, aber das ist auch, das musste ich auch lernen, dass man einfach seinen Job, also weil Foodblogger sein, also am Anfang, also Foodblogger, am Anfang habe ich das selbst nicht so richtig ernst genommen, aber ich habe jetzt gelernt, du musst diesen Beruf auch ernst nehmen. Mhm. Es ist ein Beruf, es ist Arbeit und du kannst es nicht zwischen Familie und Kinder irgendwo irgendwas reinschieben. Also das muss wirklich so, Job ist Job, also habe ich es jetzt und es will ich auch so, nur so funktioniert es auch bei mir.
Siehst du dich selber als Influencerin?
Nee, eigentlich nicht. Aber warum? Zum Spaß sagen das andere so, oh, die Schieber, die Influencerin. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt, also ich war mal sehr aktiv auf Instagram, es hat so ein bisschen nachgelassen, weil ich einfach so andere Sachen jetzt mache. Und als Influencer bist du ja schon viel aktiv auf diesen, also auch in den Stories und weiß nicht, präsentierst auch Produkte, beeinflusst vielleicht, so Influencer beeinflussen. Ich bin eigentlich so nur auf meine Rezepte fokussiert.
Mhm. Ja, also, aber damit beeinflusst du auch. Also ich finde immer, wir hatten diese Folge sehr am Anfang unserer Podcast-Reihe. Sind wir Influencer, Content Creator? Ich glaube, wir hatten so ein bisschen den Struggle, dass wir gesagt haben, es ist ein bisschen negativ, das Wort Influencer,
vielleicht,
oder?
Ja,
oder ist es für dich nicht negativ? Also so, nicht für dich, sondern ich finde, es wird häufig ein bisschen negativ, ist es behaftet. Deswegen ist ja nicht so, so eine starke Identifikation mit diesem Begriff
vielleicht,
da.
Vielleicht, ja. Also ich folge auch so Lifestyle-Blogger und Influencer und ich finde, die machen das richtig gut. Also die machen das echt super. Ich folge die auch sehr gerne und auch ich habe auch viele Produkte auch schon so gekauft, die sie empfohlen haben, weil es halt cool ist, da muss ich nicht recherchieren. Da hat jemand anderes schon recherchiert. Ja, ich denke immer so, Influencer sind so Lifestyle-Blogger, aber ja, vielleicht sind wir es auch schon. Müssen wir einfach akzeptieren.
Ja, und ich finde halt auch gerade da, wo du jetzt sagst, ja, aber ich habe den anderen ja auch, ne, die haben eine Empfehlung ausgesprochen und da muss ich nicht recherchieren und das Gleiche können wir halt ja auch mit unseren Sachen machen, in unserer Nische, in unserem
das
Bereich.
Stimmt, ja.
Ne? Und deswegen finde ich, ist da halt nochmal so der Bogen, Weißt du, jetzt hast du es noch nicht mal so zusammengebracht, aber ich finde, es ist halt nicht verwerflich, sich als Influencer Beeinflusser, selbst wenn du jemanden nur beeinflusst, deine Rezepte nachzukochen und sich vielleicht mehr mit den Gewürzen auseinanderzusetzen, ist das ja auch, beeinflussen muss ja nicht immer so negativ sein, sondern es kann ja auch so eine schöne Inspiration, Beeinflussung, neue Küchen kennenzulernen, neue Gerichte, neue Sachen, einen Schritt in die andere Richtung, weil man da einfach keinen Anfang gefunden hatte, ne?
Ja, also dann bin ich auch Influencerin.
Ja. Ich finde, das ist auch schon fast ein ganz schönes Schlusswort. Also ich finde, dass du es geschafft hast, in den letzten Jahren wirklich ein bisschen diese Szene ein bisschen aufzumischen, weil mittlerweile einfach viel mehr Leute wissen, dass deine Küche so vielfältig ist und viel mehr ist als Biryani und Butter Chicken beispielsweise, was die meisten kennen. Und das ist einfach eine ganz, ganz coole Geschichte ist, dass man mit solchen speziellen Nischen auch so groß und so erfolgreich werden kann, eigene Kochbücher rausbringen kann, im Fernsehen stattfinden kann und davon leben kann, davon eine Familie ernähren kann. Und das ist wirklich eine Sache, nochmal vielleicht ein Wink für alle, die damit starten wollen, aber bisher sich nicht getraut haben. Einfach machen, wie du es gesagt hast. Einfach loslegen, dranbleiben und Vollgas geben. Und dann kann das auch funktionieren. Das ist immer noch keine Garantie. Aber wenn man etwas mit Herzblut macht, wenn man etwas mit Liebe macht, so wie du, dann kann man auch wirklich damit erfolgreich sein.
Ja, und gerade durch Social Media ist es so einfach, ne? Also ja. Jeder hat ein Smartphone, jeder ist auf diese Social Media Plattform. Also für mich ist diese Zeit, es ist so krass, dass das so möglich ist. Eigentlich mit jeder Nische, ne?
Jeder ist da, jeder guckt sich was an. Und man muss es nur schaffen, vom Konsument zum Creator zu werden. Genau. Das ist der Switch, den man machen muss. Ja. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat und verinnerlicht hat, dann kann man damit auch Erfolg haben.
Ja, und Creator sein ist auch cool, ne? Dieses Content zu produzieren. Das macht Spaß einfach auch so, diese Videos schneiden.
Neue Projekte bei dir ergibt sich aus dem einen, hat sich ja auch was anderes ergeben. Ja. Und so ist das ja häufig. Und das ist halt einfach wirklich, finde ich, so gewinnbringend auch für den Alltag und spannend einfach.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es manchmal immer noch so unreal.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte so einen klassischen Job von Montag bis Freitag, dies und das. Und jetzt so. Also Sonntagabend, ich freue mich so richtig auf Montag. Ich kann's, Montag sind meine Kinder wieder Kinderschule und ich hole mir meinen Kaffee und mach so meine To-Do-Liste und mach's in meinem Style. Also ich liebe den Montag. Und früher habe ich den Montag gehasst. Ich habe mir gedacht, oh nee.
Was findest du denn schlimmer, sonntagsabends, also als du noch gearbeitet hast oder montagsmorgens quasi?
Als ich gearbeitet habe?
Ja.
Ja, Sonntagabend, weil da habe ich ja schon an den Montag gedacht.
Ja, finde ich cool. Ja, Jasmin, ich würde sagen, das war eine super, super coole Folge in diesem Sinne. Ja. Schieber, danke, dass du heute hier warst, dass du den ganzen Weg von Stuttgart angereist bist. Wir gehen jetzt gleich noch was essen.
Ich habe richtig Hunger.
Und für jeden, der hier vielleicht auch ein bisschen Hunger bekommen hat, alle Informationen auch zu Schiebers Kanal und zu ihren Kochbüchern und auch zu ihrem Gewürzrezept findest du in den Shownotes. Und ich kann mich einfach nur noch bedanken bei dir. Danke, dass du heute hier warst. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dem Hörer da draußen auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.